Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Der 250. Tauftag gestern, der sollte der Höhepunkt sein im Beethoven-Jahr, das dann ja ganz anders kam als geplant. Hunderte Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Symposien und Diskussionen abgesagt, verschoben, ins Netz verlegt. So auch das Jubiläumskonzert Beethoven 250 mit dem West Eastern Divan Orchestra und Daniel Barenboim. Eben 250 Jahre nach dem Eintrag des kleinen Ludovicus von Beethoven ins Taufregister der Bonner St. Remi Kirche am 17. Dezember 1770, gleich neben der Bonner Oper, in der gestern musiziert wurde. Darüber gleich mehr in Kultur heute, auch über einen Film zum Leben des Titanen. Zuerst aber von Bonn nach Berlin, wo, auch das beeinflusst von Corona, die Berlinale heute mitteilt, dass es sie nicht geben wird im Februar, was ja auch seltsam gewesen wäre angesichts des aktuellen und des zu erwartenden Infektionsgeschehens. Lange hat man sich gewunden in der Festivalleitung, denn eine Verschiebung bedeutet auch eine Annäherung an die anderen Festivals im sorgsam austarierten Filmfestspielkalender. Vielleicht gab es deshalb mehrere Verschiebungen der Mitteilung über die Verschiebung. Jetzt wird sie aufgeteilt, die Berlinale. Die Filmprofis treffen sich im März im Netz, das Publikum im Sommer hoffentlich im Kino. Maya Elmenreich, die für uns regelmäßig auf der Biennale ist, meint, das kann auch eine Chance sein.
Nicht ohne Grund trägt der Berlinale-Bär ein dickes Fell, unter dem sicherlich noch die eine oder andere zusätzlich wärmende Fettschicht steckt. Denn im Februar ist es bitterkalt in Berlin. Eisige Temperaturen, Schneematsch auf den Straßen und am Potsdamer Platz, wo die Berlinale zu Hause ist, da pfeift der Wind nur so um die Ecken. Der Berlinale-Bär ist also bestens gerüstet für dieses unwirtliche Wetter. Und die Besucherinnen und Besucher aus aller Welt, sie tun es ihm gleich. Mummeln sich ein in Daune und Wolle, schützen die klammen Finger und die kalten Ohren so gut es geht für den Spurt von Kino zu Kino. Das Fluchen über Kälte und Nässe gehört zum Soundtrack von Deutschlands größtem Filmfestival, wie die pathetische Eröffnungsmusik vor jedem einzelnen Film. Man leidet zwar ein bisschen, ist aber insgeheim auch stolz darauf, dazugehören zu dürfen. Ein kleiner Märtyrer steckt demnach in jedem Berlinale-Fan. Auch das trägt bei zum Charme dieses Festivals, das mit seiner Terminierung im Februar ohnehin der Underdog unter den großen Branchentreffen ist. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft zur Oscar-Verleihung ist die Berlinale für große Filmpremieren denkbar unattraktiv. Zum einen müssen die Filmstars rechtzeitig zurück in Hollywood sein. Und zum anderen gilt, wer sich Hoffnung machen will auf einen Goldjungen aus Los Angeles, muss sich mit seinem Film deutlich früher oder später ins Rennen begeben. Theoretisch entscheidet zwar nicht der Premierentermin über die Oscar-Chancen, praktisch aber dann doch. Die Aufmerksamkeit eines großen Festivalauftritts sollte noch nicht verpufft sein, wenn die Academy ihr Urteil fällt. Und somit haben die Filmfestspiele in Venedig die Pole Position eingenommen. Im September, bei gutem Wetter. Da wollen Produzenten ihre Oscar-Kandidaten dem Weltpublikum präsentieren. Und nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, zu Jahresbeginn in Berlin. Das Klagen über den Februartermin der Berlinale ist also so alt wie der Termin selbst. Und alle Überlegungen und Versuche, ihn zu verschieben, waren erfolglos. Berlinale im Dezember, zu nah an den Feiertagen. Im Sommer, eingequetscht zwischen Cannes und Venedig und ohnehin mitten in der Urlaubszeit. Deshalb ist der Februartermin seit Ende der 70er gesetzt. Und jetzt, Corona macht's möglich, die Berlinale im Sommer? Flipflops und Handventilator statt Fellstiefel und Ohrenschützer? Auf das schüttelfrostige Berlinale-Feeling müsste man natürlich verzichten, aber dem weltweit größten Publikumsfestival würde es wohl noch mehr Interessenten bescheren. Die Hauptstadt ist im Sommer schließlich randvoll mit Touristen, alles potenzielle Festivalbesucher. Und die strenge Terminabfolge der Filmbranche, die gerät durch die Pandemie ohnehin durcheinander. Also, wer weiß, vielleicht bietet eine Sommerberlinale die einzigartige Gelegenheit, das Filmfestival ganz neu zu erfinden. Die zweigeteilte Notberlinale im kommenden Jahr ist da sicher noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Branchentreffen im März mit Online-Wettbewerb und Sommerevent mit Corona-kompatiblem Open-Air-Kino im Juni. Doch das Leben beweist, was aus der Not geboren ist, besitzt nicht selten gute Überlebenschancen. Was zu Beginn ruckelt und hakt, kann passend gemacht werden. Zweifelsohne kein leichtes Spiel für Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale. Man mag sich den Aufwand kaum ausmalen, eingespielte Partnerschaften, langjährige Absprachen vom Winter in den Sommer zu verlegen. Doch was mit großen Corona-Anstrengungen möglich ist, lässt sich vielleicht auch in virenloseren Zeiten bewerkstelligen, um die Berlinale ganz in den Sommer zu hieven. Dem Renommee der internationalen Filmfestspiele könnte es dienlich sein. Und der Bär? Auch er müsste mitspielen, sein zottiges Winterfell gegen eine leichtere Sommerbekleidung eintauschen und vielleicht ein bisschen abspecken. Und wir, die Berlinale-Fans, wir müssten uns auch umgewöhnen. Weniger meckern über die Kälte, dafür vielleicht, wenn wir den finsteren Kinosaal verlassen, ein bisschen freundlicher in die Berliner Sommersonne blinzeln.
Die Berlinale im nächsten Jahr zweigeteilt in März und Juni. Dieses Jahr war das Beethoven-Jahr, von dem nicht viel übrig blieb, weil man kein größeres Publikum versammeln kann derzeit. Allein im Netz geht das und vor dem Fernseher. Und genau so fand das Jubiläumskonzert gestern Abend statt, ausgestrahlt in Dreisat und weltweit im Netz. Das Klavierkonzert Nummer 3 und die 5. Sinfonie, gespielt vom West-Eastern Divan Orchestra unter Leitung seines Gründers Daniel Barenboim. Für Kultur heute hat Uwe Friedrich zugehört. Herr Friedrich, das Konzert hatte den Charakter eines Staatsaktes inklusive Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das liegt ja bei solchen Termin auch nahe. Worüber hat denn die Veranstaltung mehr gesagt? Über Beethoven oder über den Blick des Jahres 2020 auf ihn?
Unbedingt über das Jahr 2020. Beethoven hatte ja nun wirklich Pech mit diesem Jahr ausgerechnet, das großes Jubiläumsjahr. Es sagt sehr viel dafür, wie sehr sich Beethoven auch sperrt gegen solche Staatsakte. Also in der leeren Bonner Oper waren dann irgendwelche merkwürdigen Glühbirnen-Girlanden über dem Orchester gespannt, die wie von einem Jahrmarkt aussahen, das ganze Opernhaus bunt angestrahlt, ohne Publikum. Also fragt man sich, für wen wird das gemacht? Für uns am Bildschirm, klar. Aber so eine Aufführung ohne Publikum, wo dann nur das Orchester mit den Bögen dem Dirigenten zuklappert, das hat einfach was von Probe und was sehr Trauriges. Und es hat uns außerdem noch gesagt, dass unser Bundespräsident offenbar keinen besonders guten Redenschreiber für Themen wie klassische Musik hat. Da war höchster Klischee-Alarm. Da wurde eine Plattitüde an die andere gehäkelt. Musik als Lebensmittel im wahrsten Wortsinn. Ja, das haben wir jetzt so oft gehört. Und den ganzen arbeitslosen Künstlern und Musikern wird schlecht, wenn sie das noch einmal hören müssen. Da konnte und durfte man sich wirklich mehr erwarten.
Kommen wir mal zur Musik, obwohl auch bei der Wahl des Ensembles, da werden nicht nur künstlerische Aspekte eine Rolle gespielt haben, auch die Symbolkraft. Das ist ja ein Orchester, das gegründet wurde mit der Motivation, das friedliche Zusammenleben im Nahen Osten zu fördern. Alle Menschen werden Brüder, könnte man auch sagen. Ein Ensemble mit jungen Musikerinnen und Musikern. Was hatten die denn musikalisch zu sagen?
Na, die haben das zu sagen, was der Dirigent Daniel Barenboim ihnen vormacht. Und das war gut gespielt, aber halt leider relativ langweilig, was man schon an der Stückauswahl sehen kann. Das 3. Klavierkonzert und ausgerechnet die 5. Symphonie, die ja nun wirklich jeder, der den Namen Beethoven schon mal gehört hat, mitpfeifen kann. Warum nicht zumindest mal die mit den geraden Ordnungsnummern nehmen, die seltener gespielt werden, oder etwas, wo man wirklich hören kann, wie revolutionär Beethoven denn war in seiner Zeit. Auch da setzt man auf Nummer sicher. Bloß keine Überraschungen, bloß den Beethoven nicht vom Sockel heben. Das war offenbar das Motto des Abends.
Und der Meister selbst, Daniel Barenboim, der hat ja den Solopart des Klavierkonzerts übernommen.
Müde ist das erste Adjektiv, das mir einfällt. Nicht besonders einfallsreich absolviert. Er kann es, klar, das hat auch keiner ernsthaft bezweifelt. Aber was er damit sagen möchte, dass er das zum ich weiß nicht wie vielten Mal absolviert, ist mir jedenfalls nicht klar geworden.
Kommen wir mal zum Film, der gestern auch veröffentlicht wurde, am Tauftag zum Leben von Ludwig van Beethoven. In der ARD-Mediathek ist er zunächst zu sehen. Louis van Beethoven heißt er. Am ersten Weihnachtstag wird er dann im ersten gezeigt. Der will, und so heißt es in der Ankündigung, hinter den Mythos Beethoven blicken. Was sieht der Film denn dort?
Der erzählt dramaturgisch erstmal gar nicht ungeschickt die Anfänge und das Ende. Also wir sehen den jungen Beethoven. 8 bis 12 Jahre wird er, im Alter von 8 bis 12 Jahren wird er von Colin Pütz sehr schön gespielt, der auch super Klavier spielt. Und da merkt man, wie talentiert Beethoven eben war und auch den Rahmen gesprengt hat in der Zeit. Auch der heranwachsende Ludwig Anselm Bresgold ist da, der Schauspieler, guckt staunend auf das, was er da so erlebt, noch im Ancien Regime. Auch der soziale Ort Beethovens wird da gut gezeigt. Der alte Beethoven wird gespielt von Tobias Moretti. Und da erwarte ich, bin in dem Alter, wenn ich Tobias Moretti sehe, erwarte ich immer, dass ein Schäferhund als Kommissar Rex um die Ecke kommt. Das finde ich nicht besonders geschickt besetzt. Die haben dann auch noch das Pech, der Regisseur, der auch immer sein eigener Drehbuchschreiber ist, Niki Stein, dass der ihnen sehr Papiernes mitunter in den Mund legt. Und ich mir immer wieder dachte, so haben die damals einfach nicht gesprochen. Das klingt so, als hätten sie immer ein Drehbuch eben in der Tasche und würden es ablesen. Das ist sehr schade, denn der Einsatz der Musik ist auch sehr gelungen und die Räume, in denen das entstanden ist, diese kleinen, häufig Privaträume, in der die Musik auch zum ersten Mal erklang, all das, da gibt es ein Zeitkolorit, das gelingt über weite Strecken sehr gut.
Also doch eher Feiertagsunterhaltung als Bildungsprogramm. Vielen Dank. Beethoven, das ist ein Bonner natürlich und wir bleiben in Bonn. In Bonn nämlich, da findet jetzt eine Ausstellung statt mit Werken von Alexei Jawlensky. Alexei Jawlensky, das muss man sagen, ist ein Maler, der sehr beliebt ist. Ein Maler der Zeit um 1900, der ragt noch in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, weshalb er auch gerne gefälscht wird, was kürzlich den ein oder anderen Skandal hervorgebracht hat. Das Kunstmuseum Bonn hat jetzt so eine Ausstellung zu Jawlensky eingerichtet, deren Eröffnung jetzt auf den 15. Januar verschoben wurde. Das Ganze ist eine Kooperation der Museen in Bonn und in Wiesbaden. Christiane Vielhaber, ist das eine Art Corona-Notprogramm zu geringen Kosten?
Das kann man so nicht sagen. Ich meine, Wiesbaden ist der ideale Leihgeber. In Wiesbaden ist Jawlensky gestorben und da hat er über 20 Jahre lang gelebt. Und Wiesbaden hat eben auch eine große Sammlung und dann kann man sagen, ja, dann bringt uns doch mal was. Und man kann auch sagen, dass Wiesbaden im Umkehrschluss auch aus Bonn eine Macke-Ausstellung bekommen hat. Und Wiesbaden und Bonn haben auch vor 2 Jahren mit junger zeitgenössischer Kunst zusammengearbeitet. Aber warum eigentlich nicht? Und wenn man jetzt denkt, die Verabredung kam vor Corona, aber wenn Sie mal praktisch denken, von den 80 Bildern, die in Bonn zu sehen sein werden, stammen allein 50 aus Wiesbaden und das ist ein Transport. Das ist also auch ein logistisches und ein finanzielles Problem und Wiesbaden hat einfach so viel Jawlensky, dass man damit eine ganze Ausstellung bestücken kann und ich komme jetzt drauf, was der Kollege gesagt hat. Es gibt von Jawlensky natürlich keine geraden und ungeraden Werknummern, aber man hat eben nicht nur die ungeraden Bilder gezeigt oder zeigt die jetzt von Jawlensky, die man kennt. Das Mädchen mit den niedergeschlagenen Augen, diese großen Mandelaugen, die so nach innen schaut, oder die Dame mit den Fächer, der französische Balletttänzer Sacharow, den er da als Frau dargestellt hat. Also das kennt man. Aber es ist eben auch ein Jawlensky zu entdecken, den wir nicht so kennen.
Zum Beispiel, also ich meine, alle Bilder von Jawlensky sind sehr bunt. Das liegt an der Zeit, das liegt am Stil Jawlenskys als Expressionist. Aber was ist das, was man noch erkennen kann? Was
ja, bunt, entdecken kann? Da würde ich sagen, denkst du, Herr Biesler. Nein, bunt sind die Bilder, die er in Murnau gemacht hat, als er mit Kandinsky und seiner Lebensgefährtin, seiner langjährigen Lebensgefährtin und Gabriele Münter da in Murnau war. Da sind ganz bunte Sachen entstanden. Aber man sieht auch, wo kommt der her? Und dann hat er mal gesagt, Stillleben oder Blumen, das ist mein Paris. Also er musste gar nicht nach Paris fahren, um zu sehen, welchen Stil er jetzt eigentlich, in welchem Stil er malen wollte, sondern er drückt sich manchmal etwas pathetisch aus, so die Farben, die in ihm vibrieren, also was in ihm vibriert und das will er dann auf die Leinwand bringen. Aber es ist noch etwas. Er ist eigentlich ein Mann des Seriellen avant la lettre. Wir kennen das aus der Popart, das serielle Arbeiten. Wir kennen das vorher vielleicht so ein bisschen Monets Seerosenbilder, der auch jeden Morgen rausging und hat geguckt, wie fällt das Licht, wie fällt die Sonne auf meinen Teich und dann male ich das nochmal. Aber dieses Serielle hat Jawlensky auf drei Ebenen oder mit drei Motiven gemacht. Das ist einmal das Stillleben, was er nur ganz früh eigentlich gemalt hat, um zu irgendwas zu finden. Und dann sind es Landschaften. Und da ist es aber auch, 1914 verlässt er München, wo er lange gelebt hat, und kommt dann in der Schweiz unter, also zu Beginn des Ersten Weltkrieges, hat ein winziges Zimmer mit seiner Lebensgefährtin und mit deren Putzfrau, oder wie soll ich sagen, mit der er ein Kind hat. Also die sind dann zu viert in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung am Genfer See. Und es ist fürchterlich, und er guckt nur aus dem Fenster und sieht nicht die Landschaft, es sind eigentlich nicht Landschaften, es sind Bäume. Und da ist ein ganzer Raum jetzt in Bonn mit diesen Bäumen, wo sie denken, das habe ich eigentlich schon gesehen. Und dann gucken sie doch nochmal zurück und dann sehen die Bäume aus wie Wichtelmänner und die haben dann plötzlich Augen oder sie glauben, die bewegen sich. Und dann merken sie aber auch, was bei Jawlensky einfach da ist, der wollte nie frei vom Gegenstand malen, der wollte nie abstrakt malen. Und er hat auch gewusst, als man ihn später eingeladen hat, Mensch, komm doch noch ans Bauhaus und unterrichte da. Und dann hat er gesagt, nur Kunst, das hat was mit Gott zu tun, mit Gebet zu tun. Kunst kann man nicht lehren. Und dann ist diese Serie ja, und dann kommt es eben zu den Bildern, die so ein bisschen aussehen, teilweise wie Kirchenfenster, so von hinten beleuchtet. Dann kommt es zu diesen Meditationen. Und davon, wenn das nicht seriell ist, davon hat er 1600 gemalt. Und das zu einem Zeitpunkt, als er gelähmt war, dass die Finger schon nicht mehr konnten. Mhm. Und dann hat man ihm die Pinsel da reingetan. Und dann merken, da ist ein Foto in dieser Ausstellung. Und dann sehen sie die Pinsel, praktisch die Hand wie zum Gebet. Und dann geht er mit diesem Pinsel, das sind so 27 mal 12 Zentimeter große Bilder. Und dann geht er mit diesen Pinseln runter und sie können eigentlich nur noch Gesichter ahnen. Das hat was mit
ihm. Das klingt, als könnte man doch was erkennen, obwohl es eine Ausstellung ist, die tatsächlich im Austausch vor allen Dingen zweier Museen erfolgt ist. Vielen Dank, Christiane Vielhaber. Alexei Jawlensky im Kunstmuseum Bonn, Bonner Bilder von August Macke, sind dafür in Wiesbaden zu sehen. Bald, kann man wohl im Augenblick nur sagen. Heute Morgen begann in Istanbul ein neuer Prozess gegen den türkischen Intellektuellen und Kulturmäzen Osman Kavala. Die Staatsanwaltschaft hatte Kavala im Oktober nach einem Freispruch erneut verhaften lassen und wirft ihm unter anderem einen Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage vor. Seit mehr als 3 Jahren sitzt Kavala inzwischen im Gefängnis. Internationale Politiker und auch der Europäische Menschengerichtshof fordern, die Türkei muss ihn sofort freilassen. Karin Sens aus Istanbul.
Yavuz Özkaya sitzt in Ankara an seinem Schreibtisch und schüttelt den Kopf. Warum Osman Kavala im Gefängnis sitzt?
Ich habe einfach keine Ahnung. Er war in der Öffentlichkeit nicht so bekannt und er ist auch kein Politiker. Er macht einfach nur seine Projekte. Wir haben einfach keine Ahnung.
Özkaya ist Architekt und arbeitet seit vielen Jahren mit Osman Kavala. Im Osten der Türkei, in Ani zum Beispiel, restaurieren sie historische armenische Gebäude. Ein Projekt, in das auch das türkische Kulturministerium eingebunden war. Mitarbeiter des Ministeriums zeigen sich sehr betroffen, als er im Herbst 2017 festgenommen wird, erzählt Özkaya. Ihr Chef, Präsident Recep Tayyip Erdogan, erklärt ihn dagegen zu seinem besonderen Feind. Der Kulturmäzen sei an Putschplänen beteiligt.
Jemand, der während der Gezi-Park-Proteste Finanzquelle der Terroristen war, sitzt momentan im Gefängnis. Warum sollte unsere Justiz mir nichts, dir nichts, einen Unschuldigen verhaften? Jemanden, der nichts verbrochen hat?
Anne Dunka verzweifelt fast bei solchen Vorwürfen. Sie lernt den großen, schlanken Mann mit den grauen Locken schon vor 21 Jahren kennen, nach dem großen Erdbeben in Istanbul, als sie beide den Opfern helfen. Inzwischen arbeitet sie für die Deutsche Mercator Stiftung, die ebenfalls gemeinsame Projekte mit dem 63-Jährigen umsetzt.
Der ist die Ruhe selbst, auf Ausgleich bedacht, überhaupt nicht jemand, der politisch agitiert oder versucht, durch Aggressivität etwas zu erreichen, sondern dass er durch interkulturelle Begegnungen, durch gemeinsam Kultur schaffen, durch gemeinsam Musik machen, ja, die Welt ein bisschen besser machen kann.
In der Anklageschrift für den ersten Prozess taucht nicht nur das Deutsche Goethe-Institut in Istanbul auf, sondern auch die Mercator-Stiftung.
die Vorwürfe, die generell erhoben wurden gegen deutsche Stiftungen und Kulturmittler, dass wir Einfluss nehmen wollten auf die Gezi-Proteste damals, das ist schlichtweg falsch. Und wir können sozusagen beruhigt sein in der Hinsicht, dass unsere Förderung und alles, was wir mit Anadolu Kültür oder auch mit allen anderen Partnern machen, immer komplett transparent laufen und wo wir auch oftmals eben türkische Ministerien einbinden oder deutsche Ministerien.
Mercator steht weiter zu ihm und seiner Stiftung Anadolu Kultur. Zusammen mit anderen deutschen Institutionen, die in der Türkei aktiv sind, wehrt sich Mercator erst vor kurzem in einer öffentlichen Erklärung gegen die Vorwürfe und verurteilt Kavallas Haft. Einige andere Partner seiner Stiftung ziehen sich allerdings zurück, erzählt Arsena Günal, seine engste Mitarbeiterin. Im Februar spricht ein Istanbuler Gericht den Kulturmäzen frei. Günal wartet mit anderen Freunden in der Nähe des Gefängnisses. Er kommt nicht. Wegen neuer Ermittlungen wird er sofort wieder festgenommen.
Das ist Folter, das ist kalkulierte Grausamkeit. Und ich weiß nicht, wann er freikommt. Ich sehe eigentlich nur noch eine Chance, wenn die Regierung abgewählt wird.
Kavallas Fall ist ein Paradebeispiel für die Willkür der türkischen Justiz unter dem Einfluss der Politik, sagen Kritiker. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt schon vor einem Jahr. Die Türkei muss Kavala sofort freilassen. Anfang des Monats fordert der Europarat, das Urteil endlich umzusetzen. Ankara ignoriert das alles. Das wird Konsequenzen haben, sagt Peter Schwabe. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und sitzt auch im Europarat.
Da geht es am Ende auch ums Grundsätzliche, um die Frage, ob ein Land, was diese Regeln nicht respektiert und die Gerichtsurteile nicht respektiert, Mitglied des Europarats bleiben kann.
Kavala treibt seine Projekte über kleine Notizen auch aus dem Gefängnis heraus weiter voran, stößt sogar neue an. Und trotzdem sagt Yavuz Özkaya, der Architekt aus Ankara,
"We miss him a lot."
Wir vermissen ihn sehr.
Osman Kavala, seit heute steht er wieder vor Gericht in der Türkei und das Gericht hat heute weitere Untersuchungshaft angeordnet. Die nächste Verhandlung wird im Februar sein. Die Kulturnachrichten mit Henning Hubert.
Er war an sage und schreibe 1,5 Dutzend James-Bond-Filmen beteiligt. Bei Tomorrow Never Dies pausierte er aber, der britische Filmarchitekt Peter LeMond, weil er da lieber beim Dreh der Titanic mitmachte. Da entwarf LeMond mit Liebe zum Detail die Bauten für den bis dahin teuersten Film aller Zeiten. Dafür bekam der Filmarchitekt dann auch den Ausstattungs-Oscar. Auch die furchteinflößenden Grotten der Reihe Aliens, die Rückkehr, waren sein Werk. Heute ist, nach Meldungen von Filmfachdiensten, Peter LeMond, 91-jährig, gestorben. Ebenfalls gestorben ist der Tübinger Kulturwissenschaftler und Volkskundler Gottfried Kolff. 37 Jahre lang prägte er das Ludwig-Uhland-Institut. Er promovierte über Heiligenkulte in der Gegenwart, schuf Ausstellungskonzepte von Freilichtmuseen und kümmerte sich besonders ums Preußenbild. Gottfried Kolff kuratierte eine große Preußenausstellung und die Berlin-Berlin-Schau zum 750. Stadtjubiläum der Askania-Gründung im Jahr 1987. 20 Jahre später wirkte der Berlin-Berlin-Ruf. Kolff verließ nach seiner Emeritierung Tübingen und ging auf Dauer in die Hauptstadt. Der Volkskundler wurde 78 Jahre alt. Wir bleiben in Tübingen. Das Seminar für allgemeine Rhetorik der Uni ehrt Angela Merkels Fernsehansprache vom 18. März zur Corona-Pandemie als Rede des Jahres 2020. Sie sei ein eindrucksvoller Appell an Verantwortung und Miteinander gewesen und verbinde eine anschauliche Darstellung komplexer wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Empathie und politischer Umsicht. Laut Jury habe Merkel rhetorisch alle Register genutzt. Die Bestände des Verlags Philipp Reclam Junior kommen ins Deutsche Literaturarchiv Marbach. Der Ankauf umfasst Korrespondenzen, Manuskripte, Widmungsexemplare und Originalzeichnungen von den 1820er Jahren bis in die 2000er Jahre. Das hat die Kulturstiftung der Länder mitgeteilt. Ebenfalls erworben wurden Briefe und Objekte aus dem Umfeld des Verlagsgründers Philipp Reclam aus dem 19. Jahrhundert sowie Neidfaktor für Reclam-Heftchensammler, 55.000 Bände der Reclam-Universalbibliothek. Und das ist ja das Leitmotiv unserer Sendung heute, ein bisschen verborgen, Fünfe gerade sein lassen. 55.000, das ist die gesamte Reclam-Produktion aus den Jahren 1867 bis 1963. Die Bücher lagerten sowohl im Verlagsstandort Leipzig als auch in Ditzingen bei Stuttgart. Was ist drunter? Einzelautographen, Bilder und Verträge von Gerhard Hauptmann, Hugo von Hofmannsthal, Gottfried Keller, Thomas Mann, Ilse Eichinger, Heinrich Böll, Bert Brecht, Günter Grass, Christa Wolf und Stefan Zweig. Ich könnte weitermachen.
Henning Hubert mit den Kulturnachrichten. Die Impfordnung und die Brexit-Gespräche, die sind gleich Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.